Zollcast. Boden, Umwelt, Klima.
Hallo da draußen. Ich begrüße euch bei diesem stürmisch-schneigen Wetter hier im gemütlichen Zollcast-Studio zur Folge Nummer 125. Wir tauchen hier im Zollcast jede Woche in ein Bodenthema ein und schauen, wo Boden eigentlich in unserem Alltag überall drinsteckt und warum das Thema Boden eigentlich uns alle angeht. Mein Name ist Katrin Schiedung und ich darf heute wieder ein Interview für euch führen und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht's um ein Thema, das mir persönlich wirklich sehr am Herzen liegt, und zwar darum, die Wissenschaft wirklich unter die Leute zu bringen und sogar darum, sie zum Mitforschen einzuladen. Und dafür habe ich mir einen Experten aus der Schweiz eingeladen und sage damit erstmal ganz herzlich willkommen, Franz Bender. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo Katrin. Danke für die Einladung.
Franz, du arbeitest bei der Agroskop in Zürich und das erste Mal warst du da für deine Promotion bis 2014 und bist jetzt dort Teamleiter in der Arbeitsgruppe für Agrarökologie. Vom Studium her bist du eigentlich Ökologe und deshalb stelle ich dir erstmal meine Lieblingsfrage, und zwar: Wie kamst du eigentlich zur Bodenkunde, zur Bodenforschung und was begeistert dich daran?
Ja, ich habe angefangen, Biologie zu studieren. So ganz am Anfang wusste ich nicht, was ich sonst so machen sollte, ne? Und dann während dem Studium habe ich angefangen, mich für Landwirtschaft zu interessieren, also besonders nachhaltige Landwirtschaft und wie man Kreisläufe möglichst effizient halten kann. Und also das hat mein Interesse geweckt. Und ich habe in Mainz studiert, da gab es leider nicht viel in Richtung Landwirtschaft im Studienangebot. Und dann habe ich mich nach und nach in die Richtung bewegt. Also ich habe meine Diplomarbeit im Jena-Experiment gemacht, wo Effekte von der Pflanzenbiodiversität auf Ökosystemfunktionen gemessen werden. Und habe ein Praktikum gemacht in Peru in ökologischer Landwirtschaft. Und so kam am Ende alles zusammen, dass ich für meine Promotion nach Zürich kam, um dort dann wirklich auch die Effekte von Bodenlebewesen auf Nährstoffkreisläufe in landwirtschaftlichen Systemen untersuchen konnte.
Und ich habe auch gesehen, dass du in allen möglichen Projekten schon seit längerem involviert bist, also Projekten, Workshops, verschiedene Veröffentlichungen, die den Boden den Leuten näher bringen. Und so auch in dem Projekt, das ihr gemacht habt, über was wir heute sprechen wollen. Und zwar habt ihr in der ganzen Schweiz Unterhosen vergraben. Wie kam es zu der Idee?
Genau, also wir haben die Unterhosen zum Glück nicht selbst vergraben in der ganzen Schweiz. Das war ein Citizen Science Projekt. Ja, und wie es zu der Idee kam, die Idee stammt nicht von uns, Unterhosen zu vergraben. Das wurde meines Wissens das erste Mal in Kanada durchgeführt von der Gruppe von Landwirten, die ihre Böden vergleichen wollten und haben irgendwie ihre Unterhosen, was jeder so im Schrank hatte, dort vergraben. Die Idee wurde dann immer wieder mal aufgegriffen in kleineren Aktionen, vor allen Dingen so zur Sensibilisierung, der Boden lebt. Und dann haben wir auch bei Agroskop in der Schweiz gedacht, das könnten wir doch auch mal machen, und haben eine kleine Aktion gestartet für Familien, wo am Ende eine Handvoll Leute da waren und die haben ihre Unterhosen vergraben, später wieder ausgegraben. Es war eine sehr kleine Aktion, aber es hat viel Medieninteresse geweckt. Und da kam man auf die Idee, okay, das ist vielleicht eine interessante Sache, da was Größeres rauszumachen. Und dann kam die PIA auf uns zu. Die PIA hat eine Firma für Citizen Science Projekte und hatte die Idee, da vielleicht doch ein großes Citizen Science Projekt aus dieser Idee zu machen. Und ja, dann haben wir Projektanträge geschrieben und haben das Projekt entwickelt.
Und wie viele Leute haben da am Ende mitgemacht?
Insgesamt hatten wir 1000 Plätze zur Teilnahme. Und was halt anders war als bei vorherigen Aktionen, wo Unterhosen vergraben wurden, dass wir es wirklich auch nach wissenschaftlichen Standards machen wollten. Das heißt, die Unterhosen waren alle standardisiert. Jeder hat die gleiche Unterhose bekommen und im Boden vergraben. Und da mussten wir das ganze Material erstmal organisieren und verschicken. Und deswegen mussten wir auch die Teilnehmerzahl begrenzen. Und 1000 war schon sehr ambitiös. Wir waren noch nicht sicher, ob wir alle Teilnahmeplätze wirklich voll bekommen. Aber das ging dann doch überraschend schnell. Also es gab sehr viel Interesse.
Ja, ist ja auch sehr anschaulich, wenn man das den Leuten vermitteln will, dass sie hier mal nicht irgendwie so eine kleine Probe aus dem Labor verbuddeln sollen, sondern einfach eine Unterhose. Also was Alltägliches, was jeder auch irgendwie kennt.
Genau.
Und hier geht es ja auch speziell um die Bodenbiologie dann, richtig? Weil die Boden-Mikroorganismen zersetzen ja dann praktisch die Unterhosen. Vielleicht kannst du noch mal einordnen, warum die Bodenbiologie speziell wichtig ist für Bodengesundheit, für Nahrungsproduktion.
Ja, ich denke, generell kann man sagen, ohne Biologie hätten wir gar keine Böden. Es gibt ja zum Beispiel chemische, physische Verwitterungsprozesse, wo dann ja kleine mineralische Partikel entstehen, aber es sind eigentlich die Bodenorganismen, die das Ganze dann zum Boden machen, die das organische Material abbauen. Also ich stelle mir den Boden immer als riesiges Recyclingunternehmen vor und die Bodenlebewesen sind die Mitarbeiter, die alles, was auf der Erde wächst, alles biologische Material, unsere Körper, Pflanzen, alles wird irgendwann zersetzt und wieder umgewandelt zu organischer Substanz im Boden, aus der dann neues Leben entstehen kann. Und daher sind sie ganz grundlegend für unser aller Existenz auch.
Und die Unterhosen sind ja mit ihrem, wahrscheinlich waren es pure Baumwollunterhosen, oder?
Genau, wir haben 100% Bio-Baumwollunterhosen genutzt dafür. Und Baumwolle ist zu 99% Zellulose, was ja auch Material ist, aus dem Pflanzenzellen bestehen. Also es ist ein natürliches Material, was weitgehend abgebaut wird. Aber die Unterhosen bestehen dann auch, also sie haben immer einen Gummibund oben, der aus Synthetik ist, und die Fäden an den Nähten bestehen auch aus Synthetik, was dann aber auch den Vorteil hat, dass wir auch immer gewusst haben, wir haben unsere Unterhose wiedergefunden.
Dass sie nicht komplett weg war am Ende.
Genau, weil manchmal wurden die Unterhosen auch rausgezogen von Tieren oder was auch immer. Oder man gräbt an der falschen Stelle und wenn man jetzt einfach nur ein Stück Baumwollstoff vergräbt, dann weiß man am Ende nicht, hat man jetzt richtig gegraben, wurde es rausgezogen oder ist der Stoff abgebaut worden.
Ja, und wie lief das dann ab? Also ihr habt sozusagen so Kits verschickt, wo eine Anleitung drin war für die Leute.
Genau, wir haben Pakete verschickt da drin waren dann zwei Baumwollunterhosen. Eine sollte nach einem Monat wieder ausgegraben werden, die andere nach 2 Monaten. Dazu gab es noch 12 Teebeutel insgesamt, die Hälfte Grüntee, die Hälfte Rooibos-Tee, weil es gibt auch den Teabag-Index, was wissenschaftlich und ein bisschen etabliertere Methode ist, um Abbauprozesse im Boden zu untersuchen. Und das war für uns so ein bisschen eine Qualitätskontrolle. Zum Vergleich, wie verhält sich das im Vergleich zu den Unterhosen? Und dann eben auch beschriftete Beutel, wo wir dann wirklich, okay, Unterhose und Teebeutel nach einem Monat sollen da rein, Unterhosen, Teebeutel nach 2 Monaten und noch eine Beutel auch für eine Bodenprobe. Jeder Teilnehmer wird dann auch gebeten, eine Bodenprobe zu entnehmen. Und als dann nach 2 Monaten alles vergraben und wieder ausgegraben war, wurde alles an uns zurückgeschickt und wir haben das alles im Labor zentral analysiert.
Und dann habt ihr die Daten zusammengetragen. Gehen die dann auch wieder raus an die Leute?
Genau, also erstmal haben wir Monate oder es war eigentlich ein Jahr, glaube ich, im Labor. Also wir hatten dann fast 900 Bodenproben, die zurückkamen. Und da hat unsere Chemieabteilung ordentlich geackert. Und es war wirklich eine Marathonaufgabe. Und wir mussten auch erstmal rausfinden, wie wir jetzt den Unterhosenabbau möglichst präzise bestimmen können. Das ist auch gar nicht so einfach, weil da hängt überall noch Erde dran, aber die sind auch sehr bröselig, also wir können sie nicht einfach in die Waschmaschine stecken. Und dann mussten wir die von Hand ein bisschen reinigen, haben sie dann gewogen, um den Gewichtsverlust zu bestimmen, aber das war sehr ungenau, weil doch immer noch Erde drin hängt. Und dann haben wir sie am Ende aufgeschnitten und abfotografiert und dann mit einer Bildbearbeitungssoftware den Flächenverlust quantifiziert. Aber das hat auch ewig gedauert, da wirklich die Methode zu entwickeln. Und Ja, aber als dann alles zusammen war, dann haben wir auch für alle Teilnehmer das schön zusammengestellt in einem Dokument. Was war denn Unterhosenabbau? Wie ist der im Vergleich zu allen anderen Teilnehmenden? Und die Bodenanalysen haben wir auch zurückgeschickt an die Teilnehmenden, zusammen dann auch mit Erklärungen noch. Was bedeuten denn die ganzen Werte alles und wie kann man das interpretieren?
Also das war so richtig Forschung für alle und jeder wusste dann auch so ein bisschen, wie der Boden in ihrem oder seinem Garten beschaffen ist und wie aktiv dort das Bodenlebewesen ist auf jeden Fall.
Ja, genau. Und wir haben eben auch noch ein bisschen Tipps dann gegeben. Was machst du jetzt, wenn dein organischer Kohlenstoffgehalt zu niedrig ist? Was kann man da machen? Und so, das war mal auch schon bei der Ankündigung. Ich denke, das war ein wichtiger Faktor auch, dass mit zu kommunizieren. Ihr bekommt da auch eine Bodenanalyse und wir erklären euch, was in eurem Boden, was wir da so finden. Das hat, glaube ich, viele motiviert, auch mitzumachen. Deswegen, ja, hat das auch so gut funktioniert.
Ich habe auch in der Recherche so für die Folge noch ein bisschen mehr über Citizen Science gelesen und war eigentlich positiv überrascht, wie präsent das Thema ist. Also ich habe gefunden, dass es sogar eine Citizen Science Strategie 2030 gibt, die wirklich konkrete Vorschläge für die EU liefert, wie Citizen Science gestärkt werden kann. Auch Leibniz und Helmholtz Gesellschaft haben beide eine Seite zu Citizen Science auf ihren Homepages, wo sie Projekte auch online stellen, wo man mitmachen kann. Und sogar im Koalitionsvertrag der Ampel in Deutschland stand drin, dass Citizen Science gefördert werden soll. Oh. Also, ja, das wusste ich auch nicht, aber ich war überrascht, das zu lesen. Und der NABU macht ja sowas auch. Der hat jetzt wieder die Stunde der Wintervögel, wo Leute Vögel beobachten können sozusagen und das melden können. Also es ist wirklich richtig spannend, was da alles läuft. Und es ist sehr präsent, politisch und gesellschaftlich. Das hat mich sehr gefreut.
Ja, ja, ich denke auch, es ist stark im Kommen auf jeden Fall. Ein großes Thema. Und ja, also ich denke, da kommen teilweise auch tolle Ergebnisse raus. Also meines Wissens gab ja auch eine Studie vor ein paar Jahren, wo gezeigt wurde, dass die Insektenpopulationen drastisch eingebrochen sind über die letzten 30 Jahre oder so. Und ich glaube, das waren auch ursprünglich Daten, die von Bürgern gesammelt wurden, die dann in eine wissenschaftlich ausgewertet wurden. Und ich denke, ja, es ist extrem relevant und erweitert einfach die Möglichkeiten, die man als Wissenschaftler hat. Wir selbst sind ja doch stark limitiert mit der Anzahl Proben, die wir machen können, die Standorte, die wir untersuchen können. Das war auch in unserem Projekt ein wichtiger Faktor, dass wir Böden untersuchen konnten, an die wir sonst gar nicht rankommen, in irgendwelchen Privatgärten und so weiter. Da muss man erstmal rankommen.
Das heißt, du siehst da auch große Chancen eigentlich für die wissenschaftliche Datenerhebung.
Ja, auf jeden Fall. Also ja, man kann einfach fast unlimitiert kann man das ausweiten. Ich meine, natürlich, wenn man jetzt Laboranalysen machen muss, dann gibt es doch eine Limitierung. Man muss noch im Labor die Arbeit machen. Aber es gibt ja mittlerweile auch Apps, wo man durch Fotos Organismen bestimmen kann, Insekten und Pflanzenarten. Also so zum Biodiversitätsforschung gibt es tolle Tools eigentlich, wo man zusammen mit der Bevölkerung Fragestellen beantworten kann.
Und siehst du da auch Grenzen? Also es ist ja auch so ein bisschen kritisch, wenn man jetzt die Datenerhebung oder wirklich das wissenschaftliche Experiment in Hände von Nichtwissenschaftlerinnen oder sagen wir mal Hobbywissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern legt. Wie stehst du dazu?
Ja, es ist natürlich eine Herausforderung. Also das haben wir auch bei uns im Projekt gemerkt. Es ist natürlich was anderes, wenn man selbst alle Proben nach einer standardisierten Methode entnimmt und oder wenn das eben 1000 Individuen machen und jeder macht das ein bisschen anders. Wir haben eben versucht, möglichst detaillierte Anleitungen zu geben, wie genau die Unterhosen vergraben werden sollen, dass alles in der gleichen Bodentiefe vergraben wird und zum gleichen Zeitpunkt und so weiter. Also wir haben versucht, das möglichst zu standardisieren, aber es gibt natürlich, also man hat einfach keine Kontrolle drüber, was am Ende wirklich passiert. Und die Daten haben auch eine große Variation. Es gibt auch viele Datenlücken. Also wir hatten auch Fragebogen dabei. Wir wollten ja wissen, was ist das für eine Fläche? was ist darauf passiert, wie wird die bewirtschaftet, wird Dünger ausgebracht und so weiter. Manche haben das akribisch ausgefüllt, andere eben nicht. Und es ist eine sehr messy Geschichte. Also es ist schon was anderes, als wenn man jetzt ein strukturiertes eigenes Forschungsprojekt durchführt. Das muss man auf jeden Fall berücksichtigen.
Und auch nochmal eine andere Art von Arbeit, die man da einkalkulieren muss bei solchen Projekten wahrscheinlich.
Ja, also wir haben auch den Aufwand deutlich unterschätzt am Anfang. Also so im Nachhinein war unser Team eigentlich viel zu klein, um das Ganze gut zu managen, weil dann eben auch die ganze Kommunikation dazu kam.
Und hast du auch den Eindruck, dass solche Citizen Science Projekte, also Bürgerwissenschaften nennt man das ja auch, das Vertrauen und das Verständnis in die Wissenschaft mehr stärkt und vielleicht auch mehr so ein Gefühl gibt für diese Unsicherheit, die auch oft in der Wissenschaft da ist. Also ich stelle mir jetzt vor, wenn jemand so eine Unterhose vergräbt an der einen Seite vom Beet im Garten und auf der anderen Seite im Beet vom Garten und dann gräbt man die aus und dann sieht die eine Unterhose halt einfach anders aus als die andere. Also die wurden nicht exakt gleich abgebaut. Hast du den Eindruck, dass da so ein bisschen das Verständnis näher an die Menschen kommt?
Ja, das denke ich schon, dass da ein bisschen was rüberkommt in dem Sinne, dass die Leute sehen, wir als Wissenschaftler haben auch nicht die Antworten auf alles und wir sind mit diesen Problemen konfrontiert. Wir wissen nicht, warum jetzt auf einer Ecke vom Feld die Unterhose viel stärker abgebaut wurde als in der anderen Ecke. Und dann versucht man gemeinsam Antworten zu finden. Und das habe ich auch so im Austausch mit den Teilnehmenden schon gemerkt, dass sie da auch selbst zum Nachdenken kommen und forschen. Und ich denke, dass das schon auch das Verständnis für die wissenschaftliche Methode und die Herausforderungen, die die Wissenschaft hat, dass das gestärkt wird durch solche Projekte.
Das heißt, du bist auch teilweise zu den Leuten wirklich hingefahren und hast dir das angeschaut?
Also wir haben an 300 Standorten nur bei Landwirten, also uns war auch wichtig, dass die Hälfte aller Teilnehmenden waren Landwirte, weil wir als landwirtschaftliche Forschungsanstalt besonders da interessiert waren, was da passiert. Und da sind wir zu 300 Standorten selbst hingefahren, um dann auch nochmal Proben zu nehmen, Bodenproben, um DNA zu extrahieren und die mikrobiellen Gemeinschaften im Boden zu analysieren. Und da kam es eben zu viel Austausch mit Landwirten. Wir haben aber auch Laborbesuchstage gemacht oder Mithelftage im Labor, wo wir dann Citizen Scientists eingeladen haben zu uns an die Forschungsanstalt. Und die haben im Labor mitgeholfen, Unterhosen zu analysieren. Und wir haben Events gemacht, wo wir dann die Ergebnisse vorgestellt haben. Ein Stakeholder-Workshop haben wir organisiert, wo auch einige Teilnehmende dazu kamen. Und es gab viel Austausch.
Gab es auch was für Kinder?
Ja, also ich denke generell, dieses Unterhosen vergraben macht Kindern auch Spaß. Also es ist ja, wir haben ja auch eine, wir hatten ja auch eine App erstellt, wo die Leute dann eben zum einen Hintergrundinformationen eingeben konnten über den Standort und auch Fotos machen konnten. Das wird dann hochgeladen auf eine Karte, die kann man auf unserer Webseite auch sehen und da sind viele Fotos drauf und eben auch viele Kinder, die mitgemacht haben dabei. Und ich denke, das ist auch was Schönes, wenn so schon im jungen Alter dieses Verständnis dafür entwickelt wird, der Boden lebt und er ist voller Lebewesen und ist weit mehr als nur so ein braune Krümel unter den Schuhen.
Und die Seite verlinken wir euch auch auf jeden Fall in den Shownotes, dass ihr da euch noch ein paar mehr Bilder anschauen könnt als das, was ihr auf dem Sharepic seht. Was würdest du sagen, wenn jetzt jemand anders ein Citizen Science Projekt plant oder du meintest ja, ihr habt mit wirklich Citizen Science Experten zusammengearbeitet, aber was würdest du sagen, was braucht es, damit so ein Projekt wirklich erfolgreich ist und man nachher die Daten auch wirklich nutzen kann?
Also ich denke, vor allen Dingen ist es wichtig, von Anfang an die Citizen Scientists mit zu involvieren. Also wir hatten uns so eine Begleitgruppe von Citizen Scientists zusammengestellt mit Leuten aus dem Bekanntenkreis, von denen wir dann regelmäßig auch Feedback eingeholt haben. Also wenn wir die App entwickelt haben und den Fragebogen zu den Bewirtschaftungsmaßnahmen, zu den Hintergrundinformationen, um das wirklich auch für die Teilnehmenden verständlich und gut machbar zu halten. Und auch das zum Gesamtkonzept, also immer wieder Feedback einholen, ist auf jeden Fall sehr wichtig. Ich denke, es ist auch wichtig, dass für die Teilnehmenden da was bei rauskommt. Also wir haben zum Beispiel eine Bodenanalyse angeboten und die Leute konnten was lernen über ihren Boden dabei. Ich denke, das motiviert dann auch ungemein die Leute zur Teilnahme. Und natürlich muss es irgendwie auch ein spannendes Thema sein. Und es muss irgendwie die Leute berühren. Und da sind die Unterhosen halt perfekt. Also zum einen ist der Boden beschäftigt uns alle, aber Unterhosen, da hat auch jeder was mit zu tun. Also es war ein Thema, was sehr gut funktioniert hat.
Und das Projekt ist ja an sich erstmal abgeschlossen, also zumindest die Datenaufnahme, richtig? Kannst du uns schon verraten, so ein bisschen, was ihr dort gefunden habt?
Genau, ja, die Ergebnisse sind soweit ausgewertet und die erste Publikation wird jetzt auch bald eingereicht. Ja, und was wir gesehen haben, dass es geografisch gab es kein großes Muster, dass jetzt im Norden der Schweiz die Unterhosen weniger stark abgebaut wurden als im Süden oder sowas. Was wir gesehen haben, dass je nach Landnutzungssystem hatten wir deutliche Unterschiede. Also in Privatgärten wurden die Unterhosen am stärksten abgebaut und auf Rasenflächen am wenigsten stark. Und so Ackerflächen und Wiesen und Weiden, die waren irgendwo dazwischen. Und wir haben auch gesehen, dass in Privatgärten, da gab es mehr Humus, mehr organischen Kohlenstoff in der Regel. Die Nährstoffgehalte waren auch höher, teilweise auch schon in ja, also auch nicht mehr in gesunden Mengen. Also vor allen Dingen Phosphor war teilweise 5-mal höher, glaube ich, im Schnitt, als was die landwirtschaftlichen Empfehlungen sind für Phosphorgehalt im Boden. Ja, und wir haben auch gesehen, dass Teebeutel und Unterhosen geben insgesamt ein ähnliches Bild, aber es gibt doch Unterschiede. Und die Unterhosen reagieren zum Beispiel mehr auf Nährstoffgehalte im Boden. Unser Eindruck, und Teebeutel mehr auf andere Faktoren, was man auch so erklären kann, dass die Unterhosen sind pure Zellulose, das ist hauptsächlich Kohlenstoff, da sind keine Nährstoffe im Material drin oder recht wenige. Da macht es dann Sinn, dass die Nährstoffverfügbarkeit im Boden den Unterhosenabbau beschleunigt. Bei Teebeuteln, der Tee, das Material enthält selbst mehr Nährstoffe, da spielen die vielleicht eine weniger starke Rolle. Ja, und wir haben dann auch versucht, aus den ganzen Bodenparametern, die wir gemessen haben, einen Bodenqualitätsindex zu errechnen und haben das dann korreliert mit dem Unterhosenabbau. Und wir haben insgesamt eine positive Beziehung gefunden. Je stärker die Unterhosen abgebaut wurden, desto höher war auch die Bodenqualität. Und diese Beziehung war genauso stark für Unterhosen als für Teebeutel. Also wir sehen, dass die Unterhosen ungefähr gleich deutliche Aussagen uns gebracht haben als der Teabag-Index, was uns sehr gefreut hat.
Ja, ein richtig konsistenter Datensatz dann, obwohl so viele Probennehmer und Probennehmerinnen da involviert waren.
Ja, aber man muss sagen, es gibt insgesamt extrem hohe Variationen. Also wir haben auch Unterhosen, die extrem stark abgebaut wurden und wo die Bodenparameter eigentlich jetzt nicht auf einen besonders guten Boden hinweisen. Aber was man sehen kann, wenn die Unterhose nicht abgebaut wurde, dann war in der Regel der Boden auch nicht so toll. Da gibt's ein relativ eindeutiges Bild. Aber es gibt einiges an Variationen. Und ich glaube, wir sehen nur wirklich signifikante Zusammenhänge, weil wir eben fast 1000 Standorte hatten. Die Menge macht's dann auch.
Gibt's für das Projekt jetzt auch eine zweite Runde, die da irgendwie geplant ist? Also gibt's eine Chance, da nochmal mitzumachen?
Also mitmachen. Man kann jederzeit Unterhosen im eigenen Garten vergraben. Also wenn man jetzt auch irgendwo zum Beispiel Kompost ausgebracht hat in einer Ecke vom Garten und in der anderen Ecke nicht und man will dann mal vergleichen, kann man einfach mal Unterhosen vergraben. Wir hatten auch von Landwirten, die haben uns geschrieben, ja, sie haben irgendwie in einem regenerativ bewirtschafteten Acker und einem nicht regenerativ bewirtschafteten Acker die Unterhosen vergraben und haben dann wirklich deutliche Unterschiede gesehen im Abbau. Ich denke so, Das kann für einen selbst schon extrem spannend sein. Wir haben jetzt keine Folgeaktion geplant. Also wir hatten jetzt noch ein kleines Folge- oder ein Pilotprojekt, was vom Bundesamt für Umwelt finanziert wurde, zusammen mit Schulklassen. Da wollten wir vielleicht noch ein größeres Citizen Science Projekt raus entwickeln, auch mit Schülerinnen und Schülern zusammen, wo wir auch Lehrmaterialien zum Thema Boden und Bodenbiodiversität ein bisschen entwickeln. Da müssen wir sehen, ob das noch zustande kommt, jetzt ein größeres Projekt. Und eine andere Richtung ist jetzt auch, also ich arbeite jetzt auch an Agrarökologie mehr allgemein und wir haben jetzt ein Projekt bekommen, wo wir eben auch Bodenindikatoren zusammen mit Landwirten entwickeln wollen, wo wir auch schauen wollen, wo Landwirte, die jetzt agrarökologische Praktiken anwenden, vergleichen mit Landwirten, die das nicht tun und wo wir auch Methoden entwickeln wollen, wie Landwirte wirklich selbst ihren Boden auch kennenlernen und analysieren können, um dann noch einen besseren Blick zu entwickeln zu können, wie ihre Bewirtschaftung sich auf den Boden auswirkt. Und da kommen Unterhosen eben auch zum Zuge.
Das heißt, in irgendeiner Weise lebt das Projekt schon weiter.
Das Projekt lebt weiter und es gab auch einige Folgeaktionen, was uns auch sehr gefreut hat. Also zum Beispiel Erkrath, das ist bei Düsseldorf, irgendwo gibt es ein Naturschutzzentrum, die haben mit Schulklassen dann regelmäßig Unterhosenaktionen gemacht. Die haben sich auch an uns gewandt und wir haben ein paar Tipps gegeben. Und in Großbritannien gibt es den Country Trust, das ist auch so eine gemeinnützige Organisation, die nach eigenen Angaben, ich glaube, mit 20.000 Schülern schon irgendwie auch Unterhosen vergraben haben. Und es lebt weiter, es hat sich verbreitet und das finde ich gut.
Das ist sicherlich auch was den Schülerinnen und Schülern im Kopf bleibt.
Ja.
Wenn du jetzt mal weiter in die Zukunft schaust, was würdest du dir wünschen, was solche Citizen Science Projekte erreichen oder was sie so anstoßen? Oder hast du Ideen für weitere Citizen Science Projekte, die du gerne machen würdest?
Was ich extrem spannend finde an Citizen Science Projekten ist, dass man die wissenschaftlichen Ergebnisse direkt in die Bevölkerung reinbringt. Also oft ist es ja so, wir machen die Forschung im Labor auf dem Feld, wir publizieren wissenschaftliche Papers und das Wissen kommt aber nicht da an, wo es wirklich ankommen soll. Und wir hatten jetzt auch zum Beispiel im Projekt gesehen, wenn wir mehr organischen Kohlenstoff im Boden hatten, dann war der Wassergehalt höher im Boden. Das haben wir auch kommuniziert an die Teilnehmenden. Okay, guck mal, je mehr organischer Kohlenstoff im Boden, desto mehr Wasser kann denn Boden speichern. Das ist jetzt für die Wissenschaftler seit Jahrzehnten bekannt. Das ist jetzt nichts Neues, aber das wurde auch von den Medien aufgegriffen teilweise. Und das war für die gemeine Bevölkerung neues Wissen sozusagen. Und ich denke, wenn man das direkt, indem man die Bürgerinnen und Bürger direkt an Bord holt, kann man das Wissen direkt vermitteln. Und das finde ich das Tolle daran. Ich habe weitere Ideen für Citizen Science Projekte im Urban Farming Bereich, zum Beispiel, wie kann man innerhalb von Städten mehr produzieren, was hat das für Auswirkungen auf die Biodiversität, kann man da zum Beispiel Win-Win-Situationen zwischen Biodiversitätsförderung und Nahrungsmittelproduktion schaffen. Das finde ich einen sehr spannenden Aspekt, den man durch Citizen Science sehr gut bearbeiten könnte, denke ich. Das ist eine Idee, die in Planung ist. Ja, mal sehen, wo die Reise hingeht.
Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, was da noch kommt. Vielleicht habt ihr da draußen ja jetzt Lust bekommen, selber irgendwie an Citizen Science Projekten mal teilzunehmen. Und ich habe da eine Seite gefunden, die heißt mitforschen.org, packe ich euch auch in die Shownotes. Da sind Projekte aller Art aufgelistet, wo ihr mitmachen könnt. Also wirklich auch alle Themenarten, also wirklich nicht nur Boden, sondern es geht um alles Mögliche. Scrollt euch da gerne mal durch und wie gesagt, auch auf der Seite der Leibniz-Gemeinschaft und auch der Helmholtz-Gemeinschaft gibt es auch solche Sammlungen an solchen Projekten. Also falls ihr irgendwie Lust bekommen habt, schaut, ob ihr da irgendwo mitmachen könnt. Ich war auf jeden Fall positiv, sehr positiv überrascht, was es da alles schon gibt. Und damit will ich mich ganz herzlich bei dir bedanken, Franz, dass du da warst und dass du uns so ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählt hast, wie das so bei euch gelaufen ist mit dem Projekt. Ich bedanke mich auch bei euch allen, bei euch Hörerinnen und Hörern fürs Einschalten. Und ihr wisst ja, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr irgendwas an uns loswerden wollt, auch Kritik gerne, haben wir unser Mailpostfach info@zeugcast.de. Die Mails lesen wir alle ganz gewissenhaft. Ihr findet uns auch auf Social Media, wo ihr uns auch kontaktieren könnt, unsere Homepage. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch, mich von euch zu verabschieden. Oder ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt von euch. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet.
Der Zeugcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen. Zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf zeugcast.de unter dem Punkt Unterstützen. Das Geld wird für die digitale Infrastruktur verwendet und darüber hinaus in Technik investiert. Vielen Dank für eure Unterstützung.